Hallo, liebe BIMAF-Zuhörerin. Du musst, glaube ich, das Mikro mehr in meine Richtung halten, oder?
Weil ich höre dich gut.
Hallo, liebe BIMAF-Zuhörerin. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des jüngst zum besten Podcast der USA und des Rest und der Rest der Welt gewählten Podcasts. BIMAF, Wiedersehen macht Freude. Großartige Entscheidung von euch, dass ihr euren Podcast-Player angeworfen und diese Folge gestartet habt. Denn was hier heute passiert, hat es so noch nie gegeben, der Geschichte von BIMAF. Ich habe gerade eine Partnerin, die verzweifelt gerade irgendwas versucht, mit diesem Mikro zu lösen.
Wir schalten kurz mal Stopp.
Okay, wir schalten kurz mal Stopp. So, wir laufen wieder. Liebe BIMAF-Zuhörerinnen, das war gerade ein Experiment mit einem Mikro, das wir noch nie benutzt haben. Experiment gescheitert.
Absolut. Ihr werdet gehört haben, dass man super genial überhaupt nicht die P's hört.
Ja.
Und deswegen haben wir uns für ein anderes entschieden.
Das war absolut genial. Jetzt haben wir aber das Mikro, das uns heute zum Glück führen soll. Was ist das Besondere an der heutigen BIMAF-Folge?
Wir haben uns heute mal ein professionelles Studio gemietet.
Die Stimme, die ihr da die ganze Zeit hört, die hier reinquatscht, wie nichts Gutes, das ist die Stimme, die zu einer Frau gehört, die vorzustellen, ich nicht im Besitz der Menge an Worten und Ausdrücken bin, die dafür eigentlich vonnöten wären. Aber ich bin glücklich, dass sie hier ist, denn ohne sie würde dieser Podcast nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Hallo Maria. So, jetzt kurz zur Erklärung. Wir beide sind nicht in unserem gängigen Studio. Wir sind heute on the road. Und zwar wirklich on the road.
On the road.
Nee, du musst ein bisschen, wir sind ja gerade in Tennessee, du musst jetzt ein bisschen breiter.
On the road.
On the road. Genau. Und wir machen gerade einen Roadtrip durch die USA, zusammen mit Marias Eltern. Aber natürlich ist das kein Grund dafür, die Lindenstraße zu verlassen.
Und ich habe es versucht. Ich habe es geschafft, 3 Tage zu verzögern, aber ich habe es nicht verhindern können.
Aber ich habe ihr auf die Finger geklopft. Ich habe gesagt, die Leute, wir sind es den Menschen schuldig.
Ich bin heute früh aufgewacht, das ist ein ganz komisches Gefühl. Und Nils hat mit so einem ganz kleinen Holzhammer mir so auf die Finger geklopft.
Genau. Wir sind es den Leuten schuldig, wir sind es der Lindenstraße schuldig, wir sind es Deutschland schuldig, diesen Podcast hier zu machen.
Und auch den USA ein Stück weit.
Wir sind es auch ein Stück weit den USA schuldig. Deswegen haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und kurzen Prozess und haben uns die Hose der Spontanität angezogen und haben gerade noch Batterien gekauft im 7-Eleven, also an der Tankstelle, und um jetzt hier aufnehmen zu können, jetzt um loslegen zu können.
Die Batterien haben nicht funktioniert und deswegen haben wir das Aufnahmegerät jetzt an einen Laptop angeschlossen und hoffen auf dessen Batterieleistung.
Glücklicherweise ist es ja so, dass irgendein Typ mal ich glaube, die ersten Jahre Lindenstraße einzeln bei Dailymotion, falls sich jemand noch an diesen französischen, glaube ich, Streamingdienst erinnert oder Video, wie nennt es YouTube ein Streamingdienst? Nee, was ist YouTube? Eine Videoplattform. Ich glaube, französische Videoplattform, da hat das jemand alles hochgeladen, wahrscheinlich weil man
aber
damit.
Schon auch ein Streamingdienst. Netflix ist ja auch ein Streamingdienst.
Umgeht, ja. Aber da sind auf jeden Fall die Folgen. Deswegen waren wir auch in der Lage, die 2 Folgen, die jetzt als nächstes dran sind, zu gucken.
Weil zu Hause haben wir die nur auf DVD.
Genau. Zu Hause haben wir die nur auf DVD.
Und keiner unserer Laptops kann das noch.
Richtig. Doch, meiner kann das noch. Meiner kann.
Der Laptops, die wir dabei haben.
Ja. So, deswegen konnten wir auf jeden Fall die Folgen gucken und haben uns auch Notizen gemacht, haben die erste Folge hier im Auto bei mir auf dem Handy geguckt, weil ich sie runtergeladen habe mit der Dailymotion App. Und die zweite ging dann aber irgendwie nicht mehr so gut und die haben wir dann im Hotel gestern Abend noch geguckt, auf dem iPad.
Genau, und um vielleicht mal ein kleines Bild zu geben, was für eine Art von Geräuschen ihr hier heute vernehmen werdet, damit ihr euch nicht wundert. Natürlich sind wir nicht so unvorsichtig und einer von uns fährt, während wir aufnehmen, sondern wir haben das große Glück, dass meine Eltern fahren und wir sitzen beide auf der Hinterbank. Auf der Mittelbank eigentlich.
Auf der Mittelbank, ganz genau.
Und ihr werdet ab und zu folgende Dinge hören. Meine Eltern, die sich unterhalten. Meine Eltern, die extrem herzlich über was wir sagen lachen. Applaudieren vielleicht auch. Und vor allen Dingen das Navi, das uns ab und zu sagen wird, wobei, guck mal, jetzt wird es eine Weile ruhig sein. Vielleicht hören wir das Navi gar nicht.
Ich hab das ungute Gefühl, dass deine Eltern uns gar nicht zuhören. Ich glaube, die kochen da vorne ihr eigenes Süppchen.
Riecht man auch. Was ist das, was ihr da esst?
Thunfisch.
Ah, ein Thunfisch-Sandwich. Mama macht die internationale Geste des des Zeigefingers in die Hand, in den Mund.
Das internationale Thunfisch-Gesten-Sandwich. Wir fahren gerade auf dem Home of President Andrew Johnson Historic Site. Nee, da fahren wir vorbei. Wir fahren auf der 81, wenn ich das richtig sehe, auf dem Navi. Ist das die 81, auf der wir sind, oder 61? 81, glaube ich, ne?
81 nach Norden.
Fahren wir. Wir fahren nämlich Richtung
Roanoke oder so sagt man. Roanoke. Weiß ich auch nicht.
Roanoke. Mitten in Virginia. Was so ein bisschen die Hälfte ist von dem Weg. Wir kommen gerade aus den Bergen, aus den Smoky Mountains und wollen nach Washington. Und auf der Hälfte des Wegs, den wir noch nicht so richtig durchdacht haben, liegt Roanoke. Auch guck mal hier, wenn wir hier rausfahren würden, wären wir im Boy Scout Camp von Davy Crockett.
Oh, cool.
Können wir ein bisschen Pfadfinder erschrecken. Mit einer Axt zum Beispiel.
Aber wir machen was viel Schlimmeres.
Wir schlagen die Axt in das Fleisch deiner Zusehschmerzen, Maria. Denn, ach so, hier, guck mal, hier ist David Crockett geboren. Hier ist Davy Crockett's Birthplace. Davy Crockett ist ja der immer diese Trappermütze aufhat. Der bekannteste amerikanische Trapper, seitdem es Trapper gibt eigentlich. Eigentlich hat er das Trappern erfunden, könnte man sagen.
Was ist denn Trappern?
Weiß ich nicht. Das sind immer die Typen mit den Fuchsschwanzmützen.
Aber ist es, weil die eine Trap, also eine Falle legen?
Ja, genau, deswegen.
Aber warum heißen sie dann nicht Trapper? Und warum hast du dich gerade weggedreht?
Ich habe mich weggedreht, weil ich sehen wollte, was er ist. Und sie heißen wahrscheinlich Trapper. Aber ich habe es eingedeutscht. So wie hier vieles eingedeutscht. Ich habe mir heute eine Amish-Limo geholt.
Amish, sagt man.
Ja. Ich habe mir heute eine Amish-Limo geholt. Und alles Englisch auf dem Etikett. Das ist anscheinend so eine Art Fassbrause. Und auf dem Etikett dieser Limo steht nix besser.
Und das finde ich eigentlich, das finde ich super.
Das find ich, es begegnen einem hier viele deutschstämmige Leute, viele deutsche Begriffe, deutsche Namen auch. Gerade hier so in Tennessee und so, da ist uns das, haben wir das relativ oft beobachtet, dass da auch deutsche Begriffe irgendwie gefielen und fielen. Vielen gefielen und vielen von vielen. So, Maria macht ein Foto. Okay, ein super helles Foto. Aber die Helligkeit ging nicht in die Richtung des Fotos. Achso, doch. Ah ja, okay.
Alles dann klar. Machen wir noch eins, ne?
Freue ich mich. So, ich kann leider nicht sprechen und gleichzeitig mich fotografieren lassen. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt.
Ja, ich habe einfach die Szenerie unserer Aufnahme. Ich glaube, jetzt wird es auch langsam. Jetzt müssen wir mal hier in die Materie.
In medias res. Zwei Folgen Lindenstraße. Die erste Folge heißt Gift.
Nochmal eine Entschuldigung übrigens, dass die Folge so spät kommt. Wir sind, wie gesagt, wirklich im Urlaub und haben es so ein bisschen verpeilt, weil wir sind 2,5 Wochen im Urlaub, mal auch die Wochentage vergisst und wir dann auch zwischendurch einfach keine Zeit hatten. Das nur noch mal kurz für die Leute, die keinen Twitter lesen.
Für die Leute, die sich auch immer müssen so aufregen. Für die ist das auch gut.
Unsere erste Lindy-Folge. Jetzt.
Ja, Gift.
Featuring. Achso.
Ja, schieß los.
Featuring. Freiwillige Geisel. Schnaps ist gut für Cholera, Fallerie und Fallera. Präzise Damendetails. Und die wichtige Frage, wer fährt denn jetzt nach Venedig?
Interessant. Da war eine Menge los in der Folge. Erstmal guter Titel. Gift bezieht sich natürlich, die regelmäßigen Lindy-Hörer wissen, was letztes Mal passiert ist. Und zwar Helga hat wohl mutmaßlich den Chef von Hans, inklusive ihrer ganzen Familie, vergiftet, beziehungsweise Salmonellen vergiftet.
Und Frau und Chef, ja.
Genau. Mit Salmonellen vergiftet, weil sie zum Nachtisch Birnen eingelegt.
Wer ist Hans?
Hans ist der, den du immer Willi nennst. Weil sie zum Nachtisch eingelegte Birnen serviert hat, weil sie so ein Essen improvisieren musste. Und eingelegte Birnen von Frau Benasch, die unten im Haus lebt. Und die waren anscheinend um. Und deswegen haben jetzt alle Salmonellen und sind unter Quarantäne und müssen zu Hause bleiben.
Na, erstmal ist ja der Verdacht auf Magen-Darm, aber Dr.
Dressler
vermutet ja sagt ja dann irgendwann, also nach einer Woche und Medikament müsste es eigentlich vorbei sein. Ich habe ja einen Verdacht und dann, ne?
Ja.
Es geht extrem viel ums auf Toilette gehen, um wer geht zuerst auf Toilette, um wie genau ist die Toilettensache organisiert, wer hat was für eine Toilette, welcher Stuhlgang läuft wie. Ich war voll an Bord. Lindenstraße hat es geschafft, für mich noch eine Stufe schrecklicher zu sein, als es bisher schon war, indem es einfach über verschiedenste Darmtätigkeiten im en Detail gesprochen hat.
Es ist aber auch, natürlich ist wie immer der Titel der Folge 27-fach gemeint, denn es geht auch so ein bisschen um, es geht um anderes Gift. In vielen Familien im Haus wird Gift und Galle gespuckt und so geht es natürlich auch um das Gift, das langsam einsickert in die interfamiliären Beziehungen der Familie Schildknecht. Denn da wird so ein bisschen seltsam Tabula Rasa gemacht. Die Beziehungen sind alle zwar klar, aber gleichzeitig extrem unklar. Henny hat sich wohl entschlossen, jetzt bei Nosek zu bleiben, beziehungsweise so, er kriegt sie ja nochmal so ein bisschen rum. Sie war ja getrennt, glaube ich, von Nosek, ne? Letzte Folge stand sie doch
Ich habe hier auch tatsächlich zu stehen, kann mir einer diese Beziehung kurz mal erklären?
Ja.
Weil ich sehe überhaupt nicht mehr durch.
Ja, das war ein bisschen, das war irgendwie kompliziert. Ich glaube, in dieser Folge hat Nosek Henny wieder rumgekriegt.
Aber ist er wirklich verliebt in sie? Ich check's alles nicht. Ja. Ich dachte, er will einfach nur ein bisschen ran an Mutti.
Na, ich habe schon das Gefühl, dass er auf sie steht, so wie er sie jetzt irgendwie bezirzt und.
Entschuldigung. Was ist da los, Nils?
Es ist gerade dunkel, deswegen muss ich automatisch gähnen.
Hier ist es sehr früh dunkel.
Ich habe schon das Gefühl, dass er sie wieder rumkriegen will und bezirzt, weil er lädt sie jetzt zu sich ein. Er serviert sogar Cocktails mit Schirmchen bei sich zu Hause.
Auf Dufte.
Und wenn das nicht bedeutet, dass man verliebt ist, dann weiß ich auch nicht. Und also ich habe schon den Eindruck, dass er sie irgendwie wieder auch um ihres Willen haben will.
Ja.
Was ich auf jeden Fall bemerkenswert fand, war, dass Henny einfach offensichtlich, weil sie so Tabula Rasa macht, auch beschlossen hat, sich einfach auch gar nicht mehr um Maike zu kümmern.
Ich habe hier auch zu stehen, Henny ist die schlimmste Mutter der Welt.
Na, Maike ist ihr wirklich komplett Latte geworden mittlerweile.
Ich meine, war ihr schon immer Latte, muss man
sagen. Sie war ihr schon immer Latte, muss man ehrlicherweise sagen, aber so Latte wie jetzt war sie ihr noch nie.
Und das Einzige, was sie um...
So Latte wie nie. So viel Latte war selten.
Ja, so viel Latte war noch nie. Kompletter Lattenrekord hier an der Stelle auch.
Also Latten-Rekord.
Das Guinness-Buch der Lattenrekorde hat sich da auch schon angemeldet.
Des Latte-Seins, ja. Also das ist wirklich...
Also Latte Macchiato bei Henny.
Absolut.
Aber ihr ist ja auch eigentlich Tanja egal. Tanja interessiert sie ja nur dahingehend, dass sie irgendwie eine reiche Sportmutti sein kann. Und jetzt aktuell interessiert Tanja sie, weil sie eifersüchtig ist.
Ja, aber sie ist schon so ein bisschen, sie versucht schon Tanja so nach ihrem Ebenbild, nicht nach ihrem Ebenbild zu formen, sondern so, also Tanja ist schon ihr Projekt. Das findet sie schon interessant. Jetzt nicht, vielleicht nicht um Tanjas wegen oder...
Aber das ist ja keine Mama-Liebe.
Nee, ja, also... keine gute, aber auch eine Form von, das gibt's ja viel. So Mütter, die ihre Kinder in die Mini-Playback-Show schleifen oder so. Das ist eine Form von Mutterliebe, die ist halt fehlgeleitet, aber also die hat sie für Tanja, glaube ich, schon. Da hat sie schon so ein gewisses Interesse dran an dem Projekt Tanja.
Ja, ja, aber halt auch eher wie so eine Trainerin.
Ja, so. Da weiß sie schon, dass sie Mutter ist. Aber
naja, aber so, man muss ja auch mal sagen, Tanja lebt ja jetzt seit einer Weile mit Nosek alleine zusammen. Und Wenn sie irgendwelche mütterlichen Gefühle hätte, sie kennt ja Nosek, würde sie sagen, so, Leute, stopp Tee.
Ja, das der... Freio, das Ding ist auf jeden Fall, dass... Also Maike ist Henny auf jeden Fall völlig Wumpe. Das ist echt krass und das kommt immer mehr zum Tragen. Also jetzt auch... wie irgendwie Maike durchs Haus meandert und mal bei ihrem Vater ist, mal bei ihrem Opa ist und so. Aber die Letzte, die da irgendwie Interesse hat, ist Henny, die irgendwie, ich glaube, sie fragt in der Folge auch mal kurz nach oder wie geht's denn Maike? Also fragt sich mal Maike selbst oder so. Es ist wirklich sehr, sehr bezeichnend auf jeden Fall, wie wenig Interesse Henny für Maike übrig hat.
Und dann sagt ja Henny zu Nosek, so, ja, was ist denn, also ich, weißt du, so, was ist denn mit dir und Tanja und so, ne? Warum wohnt sie denn dann überhaupt noch hier, wenn du nichts von ihr willst? Und er sagt, ich halte sie als eine Art freiwillige Geisel. Und da dachte ich, oh Gott, Leute.
Das stimmt.
Oh. Sind wir hier schon beim Stockholm-Syndrom angekommen?
Ich habe hier auch noch ein Zitat von Nosek aufgeschrieben, das ich aber leider nicht mehr entziffern kann. Das war wohl ein Joke. Ich sehe mehr in Tanja. Ich sehe mehr in Tanja. Nosek sagt anscheinend irgendwie, ich sehe mehr in Tanja. Ein bisschen um, ach so, ja, ich glaube, ich erinnere mich wieder. Weil
ach so, ja, er hat Interesse an ihr, genau, als Trainer.
Genau. Und dann sagt er, ich sehe mehr in Tanja. Und dann Henny direkt irgendwie so, was? Wie, du siehst mehr in ihr? Was siehst du denn mehr in ihr? Und er so, ey, ja, als Spielerin ist sie Weltklasse. Irgendwie so.
Der ist so ekelhaft.
Dann macht er so einen kleinen Schmiri-Joke, der natürlich super gut ankommt. Man muss aber sagen, das habe ich auch später, also wir können ja kurz bei Henny bleiben, es ist so eine Folge, in der Henny volle Kanne aufräumt. Sie gibt ja auch allen irgendwie die Kohle zurück, das glaube ich auch in der Folge.
Wo hat sie die denn her?
Ne, weißt du, was ich mich frage? Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit dem Mineralwasserplan?
Sehr gute Frage. Dafür wollte sie doch die Kohle. Genau.
Da wird überhaupt
vielleicht gibt sie die jetzt zurück, weil sie es nicht mehr macht.
Da wird aber überhaupt nicht mehr drüber gesprochen.
Aber kann das sein?
Das kann, klar kann das sein. Aber wieso wird darüber nicht mehr gesprochen? Das war so ein genialer Plan. Ich habe wirklich
stimmt.
Schon...
Mineralwasserbohrung.
Henny Perlt oder so hätte es ja geheißen. Ja. Ich finde es eine absolut unverschämte und auch, man muss auch wirklich sagen, faul von den Lindenstraße-Autoren. Da einfach gar nicht mehr so, ach komm, wir müssen es nicht mehr erwähnen.
Das hat wahrscheinlich einer mal gegoogelt.
Ja, damals gab es ja noch kein Google.
Ich glaube, das ist okay.
Ja,
achso, dann siehst du nichts mehr. Sorry, das war kurz eine kleine Bemerkung, weil der Laptop in den Stromsparmodus gegangen ist. Wahrscheinlich hat einer von denen ist mal in die Bibliothek gegangen und hat gesagt, sag mal Leute, Mineralwasserfelder, ich glaube, da haben wir uns vertan.
Aber es ist wirklich, man muss wirklich sagen, eine regelrechte Faulheit. Also, weil wir waren alle richtig hot, wir haben alle richtig Gedanken investiert und auch Hoffnung investiert und auch Interessanz investiert in diesen Plan von Henny, eine Mineralwasser-Mogulin zu werden.
Interessanz.
Ja, und dann wird uns das einfach so unterm Arsch weggezogen und so getan, als wäre das nie Thema gewesen. Das finde ich menschlich auch völlig daneben von der Lindenstraße und muss ich an dieser Stelle ganz dringend anprangern.
Ich finde es auch so, Henny hat ja von ihrem Vater, glaube ich, 30.000 bekommen, ne?
Hat sie nicht 15 von ihm und 15 von Franz bekommen?
Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie Geld bekommen. Genau. Ach ja, stimmt, sie hat sich erst von Nosek geliehen und dann von den beiden ein bisschen so, ne?
Ja.
Jedenfalls gibt sie das ihrem Vater auf so eine ekelhafte, herablassende Art zurück, wo ich denke, sag mal, du gehörst mal richtig übers Knie gelegt.
Das stimmt, das ist massiv unverschämt von ihr, dass alle, die ihr einfach in einer Situation, in der ihr der Arsch auf Grundeis ging und sie einfach von heute auf morgen gar nichts mehr hatte, weil sie irgendwie beschlossen hat, dass ihr Leben nicht mehr fancy genug ist, jeder, ohne dass sie groß betteln musste, sofort eingesprungen ist und ihr alles zugeworfen hat, was sie braucht, dass sie das jetzt zurückgibt, als hätte sie denen Gefallen getan. Also
sie sagt auch noch so zu ihrem Vater sowas wie, ja, bitte misch dich nicht mehr ein.
Ja, das finde ich massiv. Also ich war ja immer leichter Henny-Fan, aber ich finde es so krass.
Warum und, eigentlich?
Weiß ich nicht, ich fand dieses Fancy auch gut. Ich fand diesen Traum einer Realschullehrerin auf ein besseres Leben in Ordnung.
Aber doch nicht, das ist ja die böse Stiefschwester, also sie geht ja über Leichen.
Ja, mittlerweile ist es auch nicht mehr cool. Also man muss auch wirklich sagen, wie gesagt, jetzt auch wie sie den Nicole wiedergegeben hat und so. Und wie scheißegal ihr Maike mittlerweile ist.
Ja.
Das ist alles nicht mehr cool. Deswegen bin ich auch kein Handy-Fan mehr.
Ja.
Diese Liebe ist erloschen. In dieser Folge geht es ja dann auch noch weiter mit Nosek. Nosek macht dann irgendwann zu Hause so alles so super fancy, macht so Drinks und so, bereitet alles mega fancy vor. Dann kommt erst Tanja nach Hause und sagt, oh, was ist denn hier los? Und Nosek irgendwie so, ey, es wird richtig geil und so, mega Hammer, es geht nach Venedig, beste Stadt der Welt, das wird der geilste Urlaub aller Zeiten. Und Tanja so, oh, das ist aber cool. Und dann kommt Henny nach Hause, als Tanja Nosek gerade umarmt, wegen diesen News. Und dann kommt Handy nach Hause und...
Ich habe hier übrigens, weil Nosek so sich so geile Musik anmacht, habe ich schon, Nosek ruft in die nächste sehr gute Situation.
Das stimmt, ja. Und dann kommt Handy nach Hause und sagt, was ist denn hier los? Weil Tanja gerade Nosek umarmt und Nosek sagt so, naja, es gibt Neuigkeiten. Und Tanja, das junge Mädchen, kann da natürlich nicht stillhalten und bläst die News sofort raus und sagt, es geht nach Venedig. Ist das nicht toll, Mama? Und dann sagt Nosek, Tanja, ich glaube, da hast du etwas falsch verstanden.
Da habe ich eine kleine Exkursion, falls das für dich okay ist.
Klar.
Es gibt auf YouTube eine Serie für Filmnerds, die ich immer gucke. Und zwar heißt die Everything Wrong With. Und dann kommt quasi der Filmname, wir machen über alle möglichen Filme. Und dann gibt es so einen lustigen Erzähler, der sich Filme anguckt und dann immer all ihre Fehler so aufzählt. Und der macht es sehr lustig, und wenn man das ein paar davon guckt, dann merkt man, dass der so eine Art Sachen hat, die immer wiederkehren. Und eine davon ist, was er hasst, und dafür vergibt er immer einen Sündenpunkt, was er nennt The Pronoun Game, das Pronomenspiel, in dem Leute im Film quasi Pronomen wie jetzt Nosek, wir fahren nach Venedig, so benutzt, dass natürlich ein Missverständnis entsteht, aber im wahren Leben würde das nie passieren. Und das nennt er immer das Pronomenspiel, was extrem oft Drehbuchautoren benutzen, um eine verzwickte oder eine Verwechslungssituation entstehen zu lassen, die aber im normalen Leben würde niemand so formulieren, dass es so unklar ist. Und weil er findet das einen faulen Schachzug von Drehbuchautoren. Und das, da habe ich in dem Moment dran gedacht, weil Nosek spielt das Pronomenspiel. Wir fahren nach Venedig. Natürlich denkt Tanja, dass er und sie nach Venedig fahren.
Man muss dazu sagen, dass Maria die Everything Wrong Videos immer zum Einschlafen guckt und ich jede Nacht einschlafe und von der anderen Seite des Bettes immer ein leichtes Ding, 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 Ding höre.
Ja, das ist immer, wenn
bei jedem Fehler die Glocke...
Ja, ja.
Also ich kenne vor allem das Everything Wrong with Glöckchen.
Der Sin-Counter. Und der ist einmal explodiert, und zwar bei einem Fast and Furious Teil. Da ist der oben in der Ecke, der ging da halt so durch und dann ist er einfach explodiert.
Völlig zu Unrecht bei Fast and Furious, wo wir ja auch mal unbedingt weitermachen müssen. Sobald Mickey Beisenherz Zeit hat, wird das fortgeführt. Und wir natürlich, also da muss die Zeit auch alles zusammen.
Nö, nur er. Er macht jetzt die letzten 6 Filme alleine. Wir kommen wieder zu Hobbs and Shaw.
Mit 7 Gädchen, sodass die beiden so wie Hobbs and Shaw sind.
Haben ja auch beide ungefähr so die Körper von Hobbs
absolut.
And Shaw.
Absolut, finde ich.
Wer ist wer?
Ja, das
wer ist die, so ein bisschen der schickere Engländer?
Müssen
und wer
die
ist
so
der
unter sich ausgaben. Ja, ich habe gefühlt, ist Mickey eher The Rock, wenn man die beiden nebeneinander stellt, und Steven eher Jason Statham.
Weil Steven sich morgens schön ein Eiweiß-Omelette macht.
Aber man muss tatsächlich sagen, dass Steven vielmehr diese Menschenliebe und Sympathie hat, die The Rock hat.
Stimmt.
Eigentlich, also charakterlich ist Steven eigentlich mehr The Rock und Mickey mehr Jason Statham.
Wobei Mickey ja auch sehr viel Liebe im Herzen hat.
Mickey hat auch sehr viel Liebe im Herzen, aber Mickey ist halt ein Satiriker, ja, und deswegen oftmals böse nach außen als,
ja,
Gag.
Stimmt. Also Mickey ist ja auch ein bisschen, also bin ich quasi eher so Mickey und du Steven Gätchen.
Du bist ja eigentlich Jason Statham, also bist du Mickey.
Ja.
Ja. Dann bin ich also Steven Gätchen, also The Rock. Klar bin ich The Rock.
Ja.
Bei uns beiden bin ich The Rock.
Und ich bin Jason Statham.
So wie in Crank.
Finde ich völlig okay. Ich habe mal... Ich habe mal neben Jason Statham im Restaurant am Tisch gesessen in Los Angeles.
Siehst du, da hat sich was übertragen.
Ja. Ein Teil,
die Sarkasmonellen.
Nee, ich bin eins von seinen Horcruxen.
Haben wir beide sehr gut gerade abgeliefert.
Denke auch.
Danke auch.
Sarkasmonellen. Ja. Jetzt muss ich nochmal lachen. Ich hatte erstmal mit meinem Joke zu tun. Der musste erstmal aus der Welt geschafft werden.
So, auf jeden Fall kommen wir zu diesem, was du The Pronoun Name Game nennst. Das passiert dann, nämlich, dass Tanja gedacht hat, es geht für alle nach Venedig, aber Nosek meinte natürlich nur Henny und sich. Und das war die Neuigkeit, die Henny heute Abend beim Romantic Candlelight Cocky näher bringen wollte. Und Tanja,
er hat sie doch schon erzählt.
Und Tanja ist mega enttäuscht, dass es für sie nicht nach Venedig geht und sie irgendwie zu Hause bleibt.
Sie ist auch einfach mega enttäuscht, dass sie, weil sie in dem Moment checkt, sie ist ja gar nicht quasi seine angehende Geliebte.
Genau, und da gibt es dann so einen leichten Dreiecks-Vibe im Raum zwischen Henny, Tanja und Nosek. Und es ist so, dass dass Tanja mega sauer ist auf Nosek, dass Nosek offensichtlich gar nicht in sie verliebt ist. Es ist so ein bisschen Puppy Love, also Teenager, die sich einfach weird und wild in irgendwen oder irgendwas verlieben, was eigentlich gar keine Chance hat. Und das ist so der Moment, in dem es Tanja klar wird, dass sie keine Zukunft mit Nosek hat. Und dass ihre Mutter, die alte Bitch, ihr den Typen weggeschnappt hat.
Genial.
Quasi.
Geniale
also aus
Tanjas
Sicht. Ja, völlig.
Wie alt ist Tanja eigentlich?
Ich glaube, sie soll so 14, 15 sein.
Oh, jetzt ist mir richtig schlecht. Die freiwillige 14-jährige Geisel. Absolut. Und zwar nicht bei irgendwem, sondern bei Nosek.
Sondern bei Nosek.
Bei Creepy Nosek.
Ja, soll ja auch. Er soll natürlich auch so creepy wie möglich sein. Das ist auf jeden Fall so die Henny Nosek.
Aber auch, dass Franz die da nicht rausholt, ne? Der hat auch, der wiederum hat mit Tanja komplett abgeschlossen.
Wobei er ja in der oder in der nächsten Folge, ich weiß gar nicht.
Achso, er lässt da keine mehr hin, ne?
In der nächsten Folge sagt er, Tanja hole ich auch wieder zurück oder so. So. Das ist also die Nosek-Henny-Story. Dann haben wir natürlich die ganze Zeit diese Salmonellen-Geschichte bei den Beimers.
Und,
die können nicht aus der Bude raus und fangen an, sich so richtig auf den Sack zu gehen.
Sie werden unter Quarantäne gestellt.
Genau, sie sind unter Quarantäne und dann muss Benny Deutschhausaufgaben machen, muss ein Gedicht von Goethe analysieren, ist mega abgefuckt, hat in einer Stunde einen Satz über Goethe geschafft und Hans sitzt daneben und sagt, was ist denn da los und so und dann reden sie ein bisschen über Goethe.
Interessanterweise ist das erst die nächste Folge, aber Nils
so,
ist heute Zukunfts-Nils.
Ah, sorry. Aber was habe ich denn dann... Hä? Aber wieso habe ich denn hier dieses... das war doch präzis, oder?
Das war,
war das
als
nicht die Goethe-Sache?
Nee, da war Willi gar nicht im Raum. Da haben sie Dosen geworfen, die Kinder, und haben gerade erfahren, dass sie für die nächsten 2 Wochen unter Quarantäne sind und sich darüber gefreut, dass sie verfrühte Ferien haben.
Und da ist diese präzis... Dieser präzise...
Ja, und der Kleine, wie heißt das kleine Kind?
Klaus.
Wirft dann einen Ball auf die Dosen, die fallen alle um. Und dann sagt er, war das nicht auch präzise?
Ja, aber Benny, der sagt immer präzis, habe ich... Oder der Ton war kacke an meinem Gerät. Das hat sich ihm angehört, als würde er sagen, das war doch präzis, oder?
Ja, sie haben... Irgendwas sagt er, glaube ich, über seinen Stuhlgang. Und dann sagt die Mutter irgendwie, das sagt das nicht so. Und er sagt, aber der Doktor hat gesagt, wir sollen präzise sein. Oder präzis sein.
Okay, naja. Whatever. Ist auf jeden Fall,
das ist halt eine total unwichtige Szene auch.
Ja, die gehen sich halt auch alle mega auf die Ketten und es ist so ein bisschen, auch für den Zuschauer, ein bisschen quälend langweilig, wie langweilig in Beimers ist.
Für mich nicht. Ich war total am Start. Ich fand es mega spannend und bin da echt eingetaucht auch in die ganze Darmaktivität der Familie Beimer. Bin extrem dankbar, dass ich das erleben durfte.
Ja.
Und dann haben Willi und seine Frau einen Streit, weil er will das natürlich jetzt, wo sie wissen oder die Vermutung naheliegt, dass es was Gefährliches ist, also und sie unter Quarantäne sind, will er seinen Chef anrufen und ihm quasi sagen, was Sache ist.
Ja.
Und sie sagt, mach das bloß nicht, weil da kriegen wir doch Probleme und dann ist er sauer auf dich und bla bla. Und
ihr ist das auch ein bisschen peinlich.
Ja, also natürlich, genau. Und er meinte aber, wo er auch recht hat, Eitelkeiten können jetzt nicht... sozusagen verhindern, dass wir haben ja da eine Verantwortung.
Ja.
Und der ruft dann bei seinem Chef an, erzählt ihm das und der scheint so sauer zu sein, dass er auflegt mit einem Gespräch.
Ja.
Und Willi geht daraufhin ins Wohnzimmer und will sich irgendwie einen Schnaps machen und wird von der Schranktür angegriffen.
Ja, es gibt, was dann folgt, ist ein kurzer Method-Acting-Moment in der Lindenstraße, wo man genau weiß, dass die dann da alle gesessen haben und gedacht haben, oh, ist genial, wie er das macht, dieses normale Schranktür-Ding, dass er da jetzt die Szene nicht abbricht, sondern durchspielt, wie er die Schranktür erst nicht richtig aufkriegt und dann sie versucht, so lapidar zu öffnen. Und man weiß so richtig, wie alle gedacht haben, geil, ja, jetzt haben wir es geschafft, das echte Leben abzubilden.
Ja, weil dann geht sie zu weit auf und schlägt ihn wieder zurück.
Und er kriegt sie irgendwie nicht so. Das war nicht geplant, ganz offensichtlich, aber er spielt durch, er spielt die Szene weiter. Da hört man richtig das Raunen hinter der Kamera, so, oh, das ist geil. Aber Spoiler Alert, es ist nicht so geil.
Also, es sieht einfach aus, als würde Willi plötzlich völlig ohne Grund anfangen, mit seinem eigenen Schrank zu kämpfen.
Das stimmt. Das sieht wirklich so aus, das ist wirklich
quälend. Und währenddessen sagt er diese fantastische Sache, Schnaps ist gut für Cholera, Fallerie und Falle.
Ja, auch das spielt er so, das ist ganz schlimm an dieser Szene, weil er sich den Schnaps dann so ein Korn halt so eingießt und das sagt, Schnaps ist gut für Cholera, Fallerie, und dann gießt er ihn nicht so,
lässt sich auf die Couch fallen.
Lässt so auf die Couch und nimmt ihn so in die Hand, guckt ihn so an, sagt dann, und Fallera. Das ist so gespielt, das ist so schlimm. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Schauspieler spielen. Und das ist einer dieser Fälle, in denen er es leider nicht so souverän hingekriegt hat. Das war ein bisschen unangenehm, fand ich.
Ja, absolut. Und dann haben wir noch den Strang Grise. Und zwar kriegt er das Geld von seiner Tochter wieder auf diese fantastisch herablassende Art und Weise, wie sie es tut.
Ja.
Und sie sagt ihm halt, wir fahren jetzt nach Venedig.
Ja.
Und er ist dann so sauer und enttäuscht von seiner Tochter, dass er sie quasi, ja, jetzt habe ich ihr 15.000 Euro gegeben, damit sie sich aus den Fängen dieses Mannes lösen kann.
Ja.
Und wir sind übrigens gerade im Stau. Und trotzdem bleibt sie bei ihm und ist dann so sauer, dass er und Bertha spontan scheinen, weißt du was? Weil er ist ja da geblieben, um sich um sein Henny und seine Familie zu kümmern.
Gott, du bist da geblieben, weil er sich um Henny, also seine Tochter, kümmern wollte.
Genau, und er sagt dann zu Bertha, komm, weißt du was? Wir segeln jetzt los.
Fuck them all.
Ja.
Butterbrot und Peitsche.
So sieht's aus.
Und dann kommt eine große Überraschung.
Ja, zack.
Also, weil dann werden sie nämlich beide eingeladen zum Abendessen bei Lydia, die Mutter von Bertha. Und die sagt, ich würde euch ganz zum Essen einladen. Dann sagen die, okay. Und dann sagt Bertha schon zu Gottlieb, putzt dich raus, weil wenn Mama sagt, sie hat eine Überraschung, dann ist auf jeden Fall festliche Kleidung angesagt und so. Die achtet ja immer sehr auf Etikette, bla bla bla. Und dann gehen sie dahin. Lydia hat irgendwie tischt irgendwie groß auf. Gottlieb schön im Anzug. Bertha irgendwie auch. Die Mutter sagt zu ihr noch, sei nicht so spontan, weil sie sagt, Mutter, sie erzähl, sagt, was ist.
Spontan.
Spontan, stimmt. Deswegen habe ich es mir noch aufgeschrieben. Aber ich habe vergessen aufzuschreiben, dass es ein spitzes S war. Ja. Sei nicht so spontan. Das ist ein Satz, den könnte ich mir vorstellen, dass der bei uns beiden auch jetzt Einzug findet in den täglichen Gebrauch.
Und ich freue mich wahnsinnig darauf.
Aber sei nicht so spontan,
Maria. Sei nicht so spontan. Und das wird wieder übrigens die Sache, die sagen wir so 10, 20 Mal und lachen drüber.
Ja.
Und dann nehmen wir sie aber irgendwann so in den normalen Gebrauch auf und lachen dann nicht mehr und alle Leute finden uns super merkwürdig.
Es könnte aber auch eine Sache sein, wo du irgendwann sagst, ich soll die nicht mehr sagen, weil du sie doof findest.
Nee, dafür ist sie zu kurz.
Ich habe mal, da können wir euch halt mal kurz reinholen in unsere Beziehung. Es gibt so ein paar Sachen.
Wir machen ja sonst extrem zu.
Wir machen sonst sehr zu. Es gab so ein paar Sachen, die ich mal gesagt habe, wo Maria mich irgendwann gebeten hat, die nicht mehr zu sagen, weil ich versucht habe, neue Begriffe zu etablieren oder neue Ausdrucksweisen. Ich habe mir eine Zeit lang Ironie immer als Ironie ausgesprochen, weil ich das cool fand. Aber
du fandst das cool?
Aber du wolltest, dass ich das nicht mehr mache. Ne? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, weil es für mich ein Dad-Joke ist. Und das meine ich übrigens mit E-A.
Und ich habe mal tatsächlich ein neues Wort erfunden für Pinkeln. Und zwar Pippen.
Ja.
Und Maria hat mir irgendwann verboten, Pippen zu sagen.
Ja.
Aber Pippen ist ein mega guter, das
klingt
mega irgendwie gutes
eklig.
Wort. Wieso klingt das eklig?
Als würdest du aus deinen Brüsten pinkeln.
Was? Wie kommt das denn zustande? Wegen Nippel, oder was?
Nee, wegen Tippen.
Ach, weil du findest, das klingt wie Titten?
Ja.
Pippen?
Ja.
Aber ist ja mit Doppel-P, ne?
Ja, ich weiß schon.
Ich finde, das klingt gar nicht wie Titten. Ich gehe mal pippen. Okay, aber dann ist diese Rätsel ja auch, wir hätten mir auch damals schon sagen können.
Ich lasse dir einfach gerne noch so ein bisschen.
Ich habe mich immer gewundert, was du gegen diese geniale Wortneuschöpfung von mir hast. Pippen, ich gehe mal pippen. Ich finde Pippen super. Ja. Ihr dürft es gerne benutzen, Leute. Vielleicht wird das ja so eine Bumerang-Geschichte, dass es jetzt so viele Leute benutzen, dass das dann bei uns wieder ankommt und für dich okay ist, weil du glaubst, es sei normal.
Nein. Ich führe euch alle schon ans Ende dieser Geschichte an der Hand. Und da steht Nein. Punkt.
So, jetzt kommt aber das Besondere. Kommen wir zurück zur Lindenstraße. Was ist die große Überraschung? Sei nicht so spontan, aber dann irgendwann muss ich natürlich doch erzählen, was es ist. Pippen auf den Tisch sozusagen. Und Lydia erzählt, dass sie damals eine Entschädigung bekommen hat für die Flucht, weil sie irgendwie, weil sie ja quasi, was ist sie, Sudetendeutsche oder so?
Weiß ich nicht mehr.
Also irgendwie sowas hat sie, sie hat irgendwie
sie
aus...
Sie hatten irgendwie Häuser und Besitz.
Irgend so eine Entschädigung bekommen, irgendeine Kriegsentschädigung, und sie hat die nie angerührt, weil sie gemeint hat, sie hätte die nicht verdient sozusagen, hat die aber irgendwo liegen lassen und hat die irgendwie wachsen lassen sozusagen und hat wohl ein stolzes Sümmchen angesammelt und hat gesagt, so. Und was ihr nicht wisst ist, ich habe euch heute Morgen so viel Geld überwiesen, wie ihr für eure Reise braucht. Habt viel Spaß, macht's gut, Schiff ahoi, komm, wir stoßen an, so in etwa.
Also und da war ich übrigens völlig überrascht. Das erklärt sich mir bei dem Charakter auch schon wieder gar nicht.
Naja, sie ist ja über die letzten Folgen schon, auch Gottlieb, seit der Hochzeit gegenüber, haben wir letztes Mal schon festgestellt, viel weicher geworden.
Warum aber eigentlich?
Ja, warum?
Sie hat schnell diese Wandlung gemacht von, nicht nur, dass ihre Tochter nicht mehr arbeitet, weil Bertha arbeitet ja immer noch nicht.
Ja.
Sondern, dass jetzt plötzlich auch okay ist, dass sie woanders wohnt und einen Mann hat und so. Das ging alles so schnell.
Ja, es ist ja, wir sind jetzt Folge, was sind wir, 35 oder sowas, so die Ecke ungefähr in der Lindenstraße. Also die läuft jetzt ein halbes Jahr. Wahrscheinlich, ich habe auch so langsam den Eindruck, dass die erste Autorengeneration einfach jetzt schon gestorben ist und ganz viele neue Autoren übernommen haben.
Dad-Jokes erstickt.
Ganz viele neue Autoren übernommen haben, ohne zu wissen, was deren Fäden waren oder so. Und das irgendwie versuchen jetzt weiterzuführen. Deswegen fällt dann eben auch der geniale Mineralwasser-Coup unter den Tisch. Deswegen liebt Lydia plötzlich Gottlieb, auch wenn wir nicht wissen, warum und so. Also irgendwie sowas muss da gewesen sein. Das
die
ist
waren
ja schon sehr auffällig.
Auch richtig böse und giftig. So. Na,
by the way, hat irgendwer mal in letzter Zeit Sigi und Elfi lebend gesehen?
Ich glaube, dass die, das ist dann, was hast du vorhin gesagt?
Was habe ich denn vorhin gesagt? Erweiterter Suizid.
Ja.
Ja, also irgendwie auch ganz, ganz seltsam, was da passiert ist. Wir wissen es noch nicht. Wir hoffen, Elfi geht's gut. Sigi, da sind wir nicht so hinterher.
Überhaupt nicht. Gabi hätte da ja eigentlich, aber das Gabi stimmt. Hat gerade ihren eigenen Scheiß. Da kommen
Gabi
wir nächste Folge.
Scheiß. Auf jeden Fall endet die Folge damit, dass Hans runtergeht zu Benasch, um sich zu beschweren über die eingelegten Birnen, über die Schimmelbirnen. Und die Frau Benasch ist so empört darüber, dass er ihr unterstellt, dass sie ihm vergammeltes Essen gegeben hätte, dass sie aus Wut 3 Birnen isst.
Ja, und er sagt nämlich, bevor er runtergeht, er macht jetzt etwas, was er nie macht, und zwar den Tritt nach unten weitergeben.
Ja, das ist krass, dass Hans in Quarantäne ist, mit dem ist nicht gut Birnen essen.
Kurz zu schweigen. Hans ist also eigentlich wie immer. Der ist ja immer scheiße drauf.
Ich finde bewusst nach unten treten übrigens richtig unangenehm. Das ist irgendwie nicht cool. Das ist eigentlich auch aus Verzweiflung heraus dürfte das eigentlich nie passieren. Vor allem Hans nicht.
Aber ich finde es nicht nach unten.
Ja, das für ihn fühlt sich das so an. Es ist natürlich nicht nach unten, sondern so zur Seite.
Ja, naja, aber also ich finde es auch völlig gerechtfertigt, dass er zumindest mal runtergeht.
Finde ich auch. Na, das
also
finde ich
deswegen,
auch.
Deswegen, ich sehe das gar nicht so, wie er das jetzt irgendwie...
Aber dass er es so sieht und dann trotzdem macht, das ist ja schon eigentlich nicht cool.
Ach, Hans ist so ein ekliger Krisewurz. Keine Ahnung, ob das ein Wort ist, aber er ist immer scheiße drauf und motzt mit seinen Kindern, motzt mit seiner Frau. Das ist einfach ein scheiß Typ.
Hör auf, immer Worte zu finden, Maria. Sei nicht so spontan.
So, Leute, macht euch da auf einiges
gefasst. So, dann kommt zur nächsten Folge.
Ich bin auch bereit, jedes Sch zu machen. So Sule auch oder so.
Ja.
Wir fahren zu Sule.
Ja. Ja, gut.
Ich will ein Milchsteak.
Okay.
Schau mal, ein Flugzeug.
Jetzt wird's aber so spanisch. Jetzt wirst du so wie der gestiefelte Kater bei
Please,
Shrek.
Baby, kann ich sagen.
Bei Shrek. So wird's jetzt irgendwie.
Jedenfalls ist natürlich Bertha extrem gerührt, dass ihre Mutter ihr so viel Geld anbietet. Das Familiengeld.
Ja.
Weil, damit sie glücklich ist, ja auch eine schöne rührende Szene, finde ich.
Ja.
Aber Grise passt da was nicht.
Naja, ach doch, er benimmt es ja dann auch.
Ja, aber irgendwie...
Er ist so überrascht wie wir darüber, dass Lydia ihn plötzlich so mag. Darum geht es ja. Das soll uns das Gesicht, glaube ich, sagen. Er hat ja jetzt quasi das Doppelte, weil er hat ja von Henning gerade auch die Kohle wiederbekommen.
Stimmt. Stimmt.
Kommen wir zur nächsten Folge mit dem wunderschönen Titel Thema mit Variationen.
Toll.
Und was es für Features zu dieser Folge gibt, sagt Ihnen jetzt mit der schönsten Stimme des Universums Frau Maria Lorenz.
Thema mit Variationen, Featuring, Goethe-Interpretation, die Basic-Sprache, Fräulein Rottmann und die Titelmusik der drei Fragezeichen.
Oh Gott. Okay. Es fängt erstmal mit einer wahnsinnig schönen Bezeichnung an, die eventuell sogar neben, sei nicht so spontan, Einzug in unseren Sprachschatz finden könnte, nämlich, was ich gerade eben schon zitiert habe, Benny muss Goethe interpretieren. Sie sind mittlerweile seit 2 Wochen zu Hause und unter Quarantäne. Und,
ich glaube, er muss das so als eine Art nacharbeiten, ne?
Oder genau, so ja, genau. Irgendwie für den Deutschunterricht. Es ist mega langweilig, er ist super genervt und er findet Goethe laschlullig.
Ja.
Laschlullig gefällt mir sehr, sehr gut. Man sagt ja immer über gewisse Leute, gerade wenn man sich auf Twitter umguckt oder so, das seien Lappen. Aber laschlullig ist auch eine gute Bezeichnung für AfD-Wähler.
Das stimmt. Da haben wir großen Respekt vor.
Ja.
Danke, Dings, ältester Sohn von Billy.
Benny. Dings. So, und dann, und es ist so, dass Hans nimmt sich dann dieses Goethe-Gedicht, das Benny interpretieren soll. Keine Ahnung, welches das ist, nie gehört, kenne ich nicht.
Und Benny macht plötzlich so eine philosophische.
Ja, aber dann, und Hans liest das dann so. Und er liest dann so die Zeilen, liest so Zeile für Zeile, und er nickt so jede Zeile ab, wo ich sagen muss, vielen Dank, Hans, auch nochmal im Namen von Goethe,
ja,
dass die Zeilen für dich okay sind, die er da
was
geschrieben hat.
Was viele nicht wissen, ist, dass Nils darf für Goethe sprechen.
Ja.
Nils ist quasi 15. Generation Goethe-Pressesprecher.
Absolut, das stimmt. Und es ist richtig korrekt von Hans, dass er die Zeilen einzeln abnimmt und einzeln bestätigt als ja, ja, gut ist gut. Mhm, ja, okay. Auch diese Zeile, okay, gut, ja. Lustigerweise liest er das auch außerhalb des Reimschemas. Also es reimt sich, aber das ist ihm egal. Er liest es einfach so, dass es sich nicht reimt, weil er die Zeilen komisch vorzieht oder zurückzieht, sodass es quasi nie auf den Reim endet. Das machen natürlich nur große Mimen. So wird Goethe nur von großen Mimen rezitiert.
Ich habe mich ab irgendeinem Punkt in dieser Folge, die wir mit Familie Beimann in ihrer Wohnung verbracht haben, gefragt, warum wir auch in diese Quarantäne müssen.
Ja. Es sagt dann auch, Benny dann den schönen Satz, Goethe ist ein Miesmuli.
Ja, das stimmt.
Miesmuli ist auch eine gute Bezeichnung für AfD-Wähler oder Don Alfonso-Fans, keine Ahnung. Also so Miesmuli, laschlullig, das sind doch mal Begriffe, da kommen wir doch mal alle wieder ein bisschen weiter im Diskurs.
Absolut. Ich denke, da können wir die nächste Türschwelle überschreiten.
Das sehe ich ähnlich. Hans auf jeden Fall rastet langsam aus. Man merkt, dass niemandem diese Quarantäne gut tut. Wir sind es auch wirklich in der Folge viel bei den Beimers. Wir haben übrigens in der letzten Folge zu erzählen, das ist halt ein ganz kleiner Nebenarm. Ich glaube, der wird noch größer, aber es war nur eine Szene in der letzten Folge.
Ach stimmt, bei
Herrn Sarikakis im Akropolis.
Da habe ich mich auch total gewundert.
Da ist nämlich ein Mann von der Brauerei, weil ja früher war das, glaube ich, ganz üblich, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber dass Brauereien oft Verpächter für Lokale sind. Und in der Lindenstraße ist es offensichtlich so, dass das Akropolis einer Brauerei gehört und die Sarikakis das von denen gepachtet haben. Und dann kommt der Mann von der Brauerei, ist halt zum Mittagessen und erklärt dem Herrn Sarikakis, dass sie zu wenig Bier verkaufen. Sie machen zu wenig Bierumsatz, der Laden gehörte der Brauerei. Und wenn es weiter so wenig Umsatz ist, müssen sie die Miete erhöhen. Und dann sagt Sarikakis, wir halten uns gerade so über Wasser, die Pacht ist schon relativ hoch, wir müssen hier auch Essen verkaufen, wir müssen auch von irgendwas leben und so, das rechnet sich so gerade.
Und vor allen Dingen, dass die meisten hier eher Wein zum griechischen Essen trinken als Bier.
Genau, lustigerweise, das ist dann so die Ironie an dieser Szene, Zwinker, Zwinker, Smiley, dass der Mann von der Brauerei auch, der sitzt da, isst zum Mittag und trinkt dazu Wein. Hohohoho. Also selbst er sorgt für schlechten Bierumsatz. Versteht, dass zu griechischem Essen Wein einfach besser passt, weil die Leute auch griechischen Wein trinken wollen. Wir sind ja im Jahre 1985, das Udo Jürgens Lied ist gerade vielleicht 12 Jahre alt oder so und für die Deutschen ist griechischer Wein immer noch ein absoluter Sehnsuchtsort. deswegen trinken die das im Akropolis lieber und deswegen sagt er, wir müssen mal die Pacht erhöhen und dann sagt Sarikakis, wenn wir die Pacht erhöhen, dann kann ich den Laden hier dicht machen. So, das ist aber nur diese Szene. Danach wird das in der Folge nicht mehr behandelt. Auch jetzt in der Folge, über die wir jetzt sprechen, nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird später noch größer. Deswegen wollen wir es hier fürs Protokoll einmal erzählt haben.
Dieses Geräusch, was ihr vielleicht hört, weil ich glaube, man hört es schon so ein bisschen, ist übrigens der Scheibenwischer.
Vasili kommt in die Lindenstraße, unten in den Flur, trifft auf die Kling. Und die Kling will wissen, wo er hin will, was er macht. Und dann hat Vasili gerade zufällig eine kleine kupferne Figur der drei Affen in der Hosentasche.
Das habe ich mir auch gedacht. Ey, das ist auch wieder so ein Lindenstraßenscheiß, ne? Sie stellt eine Frage, er will die nicht beantworten, weil er findet, dass sie nichts angeht. Ich glaube, es geht um, wie es bei den Beimers aussieht, ne?
Genau. Nein.
Und anstatt ihr das einfach zu sagen, dass er ihr so, also, zieht er aus der Tasche eine kleine Figur von diesen drei Äffchen, wo der eine sich die Ohren, der andere die Augen, der dritte den Mund zuhält. Mhm. Und hält ihr die so hin und zeigt auf den, der sich den Mund zuhält.
Ich bin der mittlere Affe.
Ja. Und ich denke so, wow, Lindenstraße. Wow.
Lustigerweise hatten wir damals auch im Wohnzimmer diese drei Affen irgendwo rumstehen. Ich glaube, ich
meine, irgendwelche anderen Schwiegereltern von mir hatten das auch mal.
Ich glaube, wir hatten die drei Affen irgendwo rumstehen. Ich weiß nicht, ob die aus einer Kokosnussschale geschnitten waren oder so. Das kann sein. Dann hatten wir auch noch, wir hatten an der Wand ein Foto auf so Holz gezogen von einem Mosaik von Dionysos, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja, glaube ich, der Gott des Weines. Ich wüsste nicht, welcher Gott sonst bei uns an der Wand gehangen haben sollte.
Aber die Affen haben ja damit nichts zu tun. Mit Wein.
Nee. Ich überlege nur gerade, was wir so im Wohnzimmer hatten. Aber da waren die Affen.
Was war sonst noch so? Was hatte deine Mutter so hauptsächlich für Farben an bei ihren Kleidern?
Wir hatten auch sehr lange einen Schwarz-Weiß-Fernseher, so einen Telefunken mit 8 Programmknöpfen, wo ich immer umdrücken musste.
Mhm. Interessant.
So, auf jeden Fall, Hans irgendwie bringt Essen vorbei, macht noch ein bisschen flirty, dirty flirty mit...
Vasili bringt Essen.
Vasili macht ein bisschen dirty flirty mit Tochter Beimer.
Da habe ich auch zu stehen, kann mir jemand Marion. Diese Beziehung erklären?
Marion heißt sie, glaube ich, ne, ja. Was gibt es dazu
zusammen?
Erklären? Nö, die sind ja nicht zusammen, aber es ist immer noch so, man mag sich noch und vielleicht entflammt da noch
aber
was.
Aber er will doch, oder? Weil er meint doch, können wir uns denn...
Naja, er ist gerade so ein bisschen scharf auf Marion, aber sie lässt ihn so ein bisschen abblitzen. Ich glaube, sie spielt ein bisschen Fräulein Rühmich nicht an, obwohl sie auch Lust auf ihn hat. Aber es ist leicht unklar.
Auf jeden Fall, während dieser Goethe-Interpretationsphase zwischen Willi und seinem Sohn, blättert Willi im Deutschheft rum,
ja,
und sieht, dass da sehr viele schlechte Noten vergeben wurden,
ja,
und kriegt halt so einen klassischen Willi 2000 Mark Ausflipper.
Mega Ausraster. Der sehr lustig ist, er wirft dann auch Benny vor, sich nur mit seinem Computer zu beschäftigen.
Man will ihm auch so gegen Ende der Folge zurufen, let it go, Willi.
Ja,
weil er jedes Mal, wenn man ihn sieht, kommt er wieder irgendwie... Seine Frau hat schon 15 Mal ein anderes Thema angefangen und er kommt jedes Mal wieder rein und sagt, und überhaupt, hast du das gewusst? Und,
oh. Also alles, was dich interessiert, ist die Basic-Sprache der Computer.
Ja, wenn man die Basic-Sprache der Computer, wer braucht da noch die deutsche Grammatik? Das ist ja für euch noch die Basic-Sprache der Computer.
Das ist ein mega guter Insight.
Und dann schnallt er auch diesen Computer aus dem Zimmer seines Sohns ab, ja, und versteckt ihn oder steckt ihn in seinen eigenen Kleiderschrank.
Na, das stimmt. Das ist echt Hammer. Und dann kommt sogar Marion zu Hilfe und sagt so, Papa, was machst denn du da? Und sagt er so, ja, er hat jetzt hier auscomputert erstmal irgendwie, der hat schlechte Noten. Und dann sagt Marion, weil er jetzt einmal kurz irgendwie eine schlechte Phase hatte. Und dann sagt Hans irgendwann zu Benny so, ja, sag mal, da hast du ja einen schönen Bock geschossen mit diesen ganzen schlechten Noten hintereinander. Wann gibt's denn die Zeugnisse? Und dann sagt Benny irgendwie so, ach, das dauert noch, kommen erst in einer Woche.
Ja, nächste Woche Mittwoch. Ich auch sagte,
okay. Aber er sagt mal, erst nächste Woche Mittwoch. Ja. Und ich so, ja, geil, nach mal eine Woche, um richtig geil die Note.
In der er nicht in der Schule ist.
Die Note rauszuhauen. Das ist natürlich völlig genial.
Habe ich da vorne Sprache irgendwas mit Hotel gehört? Elsis? Okay. Staatsgrenze. Oh, wir sind über die Staatsgrenze gefahren.
Sind wir schon in Virginia?
Wir sind jetzt in Virginia.
Ah, die kommt da vorne.
Naja. Wir sind nämlich jetzt gerade noch in Tennessee.
Ja. Aber bald sind wir in Virginia. Ich glaube, wir fahren direkt nach Virginia, ne? Ich glaube, da ist kein anderer Staat mehr dazwischen. Mich ja wahrscheinlich nicht. Würde, nee, glaube ich, hier gar nicht. Die Basic-Sprache der Computer.
Genau, jetzt treffen sie, also wir wissen übrigens, Nils war ja sehr, sehr aufgeregt, weil er nicht wusste, ob Frau Benasch noch lebt.
Das stimmt.
Weil nachdem Willi ihr die Hölle heiß gemacht hat, hat sie ja 3 Böhnen gegessen. Und dann war irgendwas mit Krankenhaus und Reaktion, allergische Reaktion.
Ja, sie ist dann noch in die Kirche gegangen mit ihrem Mann, hat gesagt, ich will ein paar Kerzen anzünden, ich habe da so ein Gefühl.
Und dann dachte Nils, dass sie stirbt.
Genau, das war so wie so ein Foreshadowing auf ihren eigenen Tod. Weil dann hieß es auch plötzlich, am Ende der Folge hieß es auch, Frau Benesch ist im Krankenhaus, sie hat die Medikamente nicht vertragen.
Aber, aber wenn das gestimmt hätte und sozusagen Frau Benesch dann tot gewesen wäre, das würde ja bedeuten, dass die Lindenstraße weiß, wie man Storytelling macht. Das ist ja nun schon mehrere Male bewiesen worden, dass das nicht der Fall ist.
Also, wir können euch beruhigen, Frau Benesch lebt.
Extrem beruhigt bin ich.
Extrem beruhigt. Und
also wir sehen sie auch im Prinzip eigentlich erstmal nur kurz in die Wohnung gehen, weil dann ist die nächste Szene, dass Henny und Franz zusammen Fahrstuhl fahren.
Genau. Henny und Franz zusammen Fahrstuhl, richtig gute Stimmung, kann man sich ja vorstellen. Und das ist der Moment, in der Franz die Ansage macht, in der Franz sagt irgendwie so, Mike ist sowieso schon bei mir und für die interessierst du dich gar nicht, interessierst du nur für
die
deinen.
Darf halt auch nicht hoch.
Du interessierst dich nur für deinen Stecher und Tanja hole ich mir auch noch, weil die muss euch sicher nicht zugucken, wie ihr irgendwie durch die Gegend vögelt. Die hole ich auch wieder zu mir, damit ihr irgendwie in einem normalen Haus aufwächst und du kannst meinetwegen bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Vor allen Dingen sagt er, Maike hat seit Wochen nicht mehr geschlafen ohne Schlafmittel. Ich denke, schön, weil das irgendwie 11-jährige Kind mit Schlafmitteln vollpumpen. Dieses ganze Haus muss ins Gefängnis.
Die hat wahrscheinlich auch ein bisschen Schlafmittel im Briefkasten gebunkert. Und
ja, in ihren Kinderriegeln.
Im Briefkasten. Und das ist aber ganz cool, weil Henny sagt so, weil Henny plötzlich, also das ist auch so ganz läppisch von ihr, Henny sagt irgendwie so, oh, machst jetzt einen auf hart oder was, so nach dem Motto. Und Franz sagt irgendwie, jetzt sag mal, kannst du mal irgendwie deinen Kopf aus dem Arsch ziehen? Was willst du von mir? Und so, ich bin hier der Einzige, der noch ein bisschen versucht, alles so zusammenzuhalten, während du einen auf, ich bin eine schöne Blume auf Gottes grüner Wiese machst, irgendwie so. Das fand ich ganz cool, dass er sich davon gar nicht beirren lässt, dass sie so tut, als wäre das jetzt irgendwie, als wäre er jetzt so übergriffig oder zu hart oder so was.
Es ist echt eine untragbare Situation.
Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch das Einzige mit Henny und Franz in der Folge, ne? Kann das sein?
Ja, ich glaube.
Gerade. Ich glaube schon, ja, das ist das Einzige.
Jetzt verbringen wir mal wieder ein bisschen Zeit mit dem Arzt.
Bei Dressler auch eine sehr gute Situation. Ja.
Frau Rottmann, kommen Sie doch bitte mal rein.
Das Schöne ist, Frau Rottmann, we love Frau Rottmann. Wenn wir Frau Rottmann hören, wissen wir sofort.
Aber die ist ja
jetzt
neu,
wird's
ne?
lustig, ja. Aber ich fand die ja schon letztes Mal so geil, wie sie das da verpeilt hat, irgendwie mit dem Sohn von ihm, wo sie irgendwie vorbeifahren sollte, weil Hans angerufen hat oder Günther ist, glaube ich, Jürgen. Irgendwer hat angerufen. Und jetzt ist wieder Frau Rottmann am Start und sie hat natürlich wieder alles so krass verpeilt.
Irgendwelche Abrechnungen falsch abgelegt, ausgefüllt.
Ja.
Irgendwie, ja, es gibt doch mehrere Frau Meiers. Also ja, genau. Deswegen gibt es ja auch noch andere Wege, Menschen zu identifizieren.
Ja, genau, ich habe auch hier geschrieben, Rottmann liefert wieder ab. Und dann, weil er sagt dann so, ja, sie haben hier, sind die Krankenkassenabrechnungen falsch zugeordnet und so. Und dann sagt sie so, naja, Meier gibt es ja auch mehrere. Was
ist so geil? Ich finde gut, wie er dann aber so, ja.
Und ich finde es aber geil, wie er dann sagt so, ja, und deswegen gibt es auch Vornamen.
Das ja, deswegen mega gibt witzig. Es noch verschiedene andere Arten, Menschen zu identifizieren. Und sagt dann Vornamen,
zum Beispiel
Adressen,
Vornamen.
Und Geburtsdaten.
Das fand ich mega
witzig. Und sie knatscht die ganze Zeit Kaugummi und guckt ihn an, was will der Alte.
Total, das war richtig gut. Und dann sagt sie, ach so, da ist übrigens noch eine Frau draußen. Wartet man die auf
sie
wartet.
Die privat sehen will.
Genau, und dann macht er, die dürfen sitzen nach zwei.
Topfkopf und Bertha.
Genau, Topfkopf und Bertha. Und dann fragt er auch so, ach so, oh, wir waren zuerst hier. Und dann sagen beide, ich?
Ja, das
habe ich auch überhaupt nicht kapiert.
Das kann halt, also das muss ja, eine muss ja lügen. Ja. Aber ich finde auch gut, wie er sagt, nicht mal zählen kann.
So. Ja, genau. Er disst dann noch mal ein bisschen Rottmann, sagt, ja. Machen Sie Kaffee, das können Sie gut. Ja. Und so. Sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall ist dann Topfkopf und Griese, dann sagt er, wer war zuerst hier, beide sagen ich. Dann setzt sich erstmal zu Griese, weil das weniger Stress verspricht.
Zu Bertha.
Genau, zu Bertha und sagt, was wollen Sie? Wollen Sie vielleicht wieder zurück? Er ist so voller Hoffnung, dass er einen Ersatz für Frau Rottmann hat, aber Bertha will sie
aber sagt auch noch mal extra doll, wie sehr er sie will, um Topfkopf wieder mal auch ein bisschen, weil die daneben sitzt.
Das stimmt. Ja, aber auch, weil Griese ja auch immer gut für ihn war. Also
ja,
so.
Aber er macht es schon auch, um die fertig zu machen.
Ja, aber auch ein bisschen, weil er Topfkopf sowieso nicht mehr einstellen kann und dann Griese halt wenigstens irgendwie. Aber wie es auch sei, Griese sagt sie ihm einfach nur, ich bin raus, Digga. Ich mach die Reise jetzt, ich wollte nur Tschö sagen. Was auch so eine komische Verabschiedung eigentlich ist. Weil
ich verstehe auch gar nicht, was haben die denn am Laufen beide?
Ja, ich check's auch nicht so richtig. Auf jeden Fall.
Ich hatte das Gefühl, es war für uns nur für Topfkopf und den Arzt.
Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt sie dann, ich wollte noch Tschö sagen. Und dann sagt sie Tschö und dann geht sie. Und dann ist Dressel alleine mit Topfkopf. Und dann ist es, finde ich auch gar nicht so schlecht, die Dynamik in dem Gespräch. Weil er sitzt sich dann gegenüber und er sagt so, was ist, was willst du?
Ja, er sagt, ich kann es dir gleich beantworten, ich werde dich nicht wieder einstellen.
Genau.
Unterschätzt die Ehre einer Frau nicht. Ich bin gar nicht deswegen hier.
Genau, das finde ich ganz gut. Er frontet sie direkt und sagt irgendwie so, egal was du willst, die Antwort ist nein. Und dann sagt sie eben, du unterschätzt die Ehre einer Frau. Und du unterschätzt meine Ehre, weil ich will gar nicht hier arbeiten. Komm mal klar, mir geht's um was anderes. Und dann sagt er, oh, okay, was denn? Und dann sagt sie, dein Sohn hat mir aus dem Gefängnis geschrieben und hat gefragt, wann du ihn denn mal besuchen kommst. Und das ist natürlich ein sehr geiler Diss, den Topfkopf da gegen Dressler in der Hand hat und ausspielt. Also das ist schon gut. Das ist schon eine gute Payback-Szene, finde ich. Marielle, kannst du auch gerne was dazu sagen?
Ja. Ich habe hier auch zum dritten Mal in zwei Folgen stehen, was ist diese Beziehung zwischen den beiden? Weil er ja auch immer so ein bisschen lächelt, wenn er sie sieht und so.
Ja. Ja, da soll uns, glaube ich, vermittelt werden, dass da noch irgendwas ist.
Da sind noch nicht alle Messen gesungen.
Da sind noch nicht alle Messen gelesen, glaube ich. Werden Messen nicht gelesen?
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Obwohl ich natürlich die Sprichwortexpertin in Deutschland bin, aber ich lasse das mal so durchgehen. Jetzt hat Willi, ich sag mal, so eine Hiobsbotschaft,
ja.
Weil er erzählt, dass sein Chef eigentlich in den Urlaub fahren wollte nach Kenia mit seiner Frau.
Ja.
Keine Reiserücktritts, wird super kompliziert erklärt.
Ja.
Keine Reiserücktrittsversicherung hat und jetzt von Willi 9.720 Mark will,
ja.
Den kompletten Urlaub zurückbezahlt.
Ja.
Und ich habe mir natürlich schon ausgerechnet, bei 2.000 Euro, die er über hat jeden Monat,
ja.
Sind das 5 Monate,
ja.
Die er da abbezahlen muss.
Gute Rechensache, die du uns damit gemacht hast.
Willi natürlich sofort geht ihm mit Messer in der Tasche auf.
Ja. Wo man auch sagen würde, okay, Digga, pass mal auf, also, dass du deinen Urlaub nicht antreten kannst, da hätte ja sonst was passieren können. Wir haben dich ja nicht absichtlich hier mit Salmonellen angesteckt.
Das finde ich
oder
auch
so.
Total krass. Da verklagt man doch auch, also nehmen wir mal an, also wenn ich irgendwo vergiftet werde wegen schlechtem Essen bei Freunden oder so,
ja.
Dann würde ich nie darauf kommen, auf die sauer zu sein. Vor allen Dingen schon nicht, wenn die auch krank werden.
Ja,
sondern dann würde ich sofort einen herrschen, tatsächlich auch an Frau Moppet unten.
Ja, das geht doch gar nicht. Da kannst du doch gar nicht. Anderthalb Meilen Virginia Welcome Center. da kannst du doch gar nicht.
Leute, es ist live, wir sind on the road.
Wir sind on the road, Leute, wir sind gleich in Virginia.
Ja, und das fand ich auch so eine ganz komische, wieder so eine Pseudodramatik mache, weil kein Mensch würde das so machen.
Ja.
Also ich würde auch sofort an Frau Benasch weiterleiten.
Ja.
Und dann würde am Ende alle sagen, höhere Gewalt. Also.
Eben, also es wäre, ich glaube, da kämen
wir... Es sei denn, dass Yoshi recht hat, dass Frau Benasch nur das abgelaufene Zeug verschenkt. Dann sollte Frau Benasch mal gucken.
Ja, aber also wie da auch die Kausalkette ist oder die Schuldkette, da käme der vor keinem Gericht der Welt durch. Also domme eine Falle.
Nee, ich glaube auch tatsächlich gar nicht unbedingt, dass Willi davon ausgeht, dass er das machen muss.
Ja.
Aber es ist halt sein Chef, dass er quasi sich jetzt in so einer Situation befindet, entweder ich zahle das oder ich verliere vielleicht meinen Job oder so.
Naja, ne? Naja. Ja, das steht auf jeden Fall im Raum. Und dann ist es aber super seltsam in der Folge, weil dann kommt dazwischen noch eine andere Story, die erzählen wir gleich noch schnell. Aber dann sind wir wieder bei Beimers und dann ist plötzlich alles gelöst.
Nee, erstmal streiten sich Yoshi und seine Frau deswegen.
Genau, oh stimmt, das haben wir auch noch.
Ja.
Das ist
und
ganz
Yoshi
cool.
Yoshi nennt sie Schlampe.
Ja, Yoshi beleidigt seine Frau massiv. Wir kommen gerade nach...
Mega sauer ist
hier, wird Welcome to Virginia. Virginia
jetzt
is for lovers.
Virginia is for lovers.
Ja. Yeah.
Oh.
Ja. Das ist doch das Coole. Eigentlich muss ich mich hier irgendwann an der Tankstelle einkleiden.
Oh, wir müssen unbedingt an... Guck mal, das wäre so eine Love.
Ja, Virginia is for lovers.
Warte, wir müssen an eine Tankstelle in Virginia. Ist Roanoke in Virginia?
Ja.
Weil dann ist alles gut.
Ja, Roanoke
dann müsst
ist
ihr
in
jetzt
Virginia.
Nichts machen, so einfach weiterfahren. Vielen Dank.
Ja. wir können später mal googeln, wo die Tankstelle in einem Film ist. Vielleicht kommen wir da irgendwie hin oder so. Vielleicht sind wir auch sogar an einem Ort, wo der Film spielt.
Sag doch kurz, von welchem Film wir reden.
Wir reden von Gefährliche Freundin, einer meiner Lieblings-Jeff Daniels-Filme und vor allem auch einer meiner Lieblings-Ray Liotta-Filme, in der Ray Liotta der fiese Ex-Freund von Melanie Griffith ist und Jeff Daniels das Leben zur Hölle macht. Ein großartiger Film, falls ihr den alle nicht kennt, unbedingt gucken.
Und es gibt eine Szene, da sind die an einer Tankstelle und Jeff Daniels muss sich schnell umziehen.
Ja.
Und kauft sich quasi einfach so ein Touri-Shirt und da steht drauf, Virginia is for lovers.
Genau.
Und
eine Kindersonnenbrille.
Und eine Kindersonnenbrille.
Ah.
Und ich habe aus dem Film mit einem Foto Nils von einem Kumpel dieses Virginia is for lovers exakt nachmachen lassen und ihn aufs T-Shirt gedruckt und zum Geburtstag geschenkt.
Genau, das war das erste Geburtstagsgeschenk von dir an mich. Das war das erste Mal, dass wir, als wir zusammen waren und meinen Geburtstag gefeiert haben, da hast du mir das geschenkt.
Stimmt.
Ein Hammergeschenk. Das Bild hängt auch, glaube ich, bei uns zu Hause.
Genau, ich habe nämlich, bin mit dem Foto sozusagen, dieser Freund von mir war Grafikdesigner, bin mit dem Foto aus dem Film einfach ein Screenshot übrigens, weil ich, das ist ja keine berühmte Stelle war in dem Film.
Ja.
Und dann hat er das nachgemacht und dann habe ich dir das Foto dazu geschenkt, damit du auch weißt, was du da gerade kriegst.
Ja. Aber ich liebe diesen Film. Das ist einer meiner Lieblingsfilme und ich habe total vergessen, dass wir jetzt in Virginia sind.
Habe ich auch total vergessen.
Virginia is for lovers. Das ist sehr aufregend gerade. Ist schön, dass wir fast am Ende der Folge sind. Dann können wir die noch schnell fertig besprechen.
Genau.
Also, und das ist ganz lustig.
Yoshi übrigens auch. Also Yoshi nennt sie erstmal Schlampe.
Ja.
Sagt dann, so blöd kann doch auch nur ein Vibe sein.
Ja.
Auch sehr, sehr gut. Yoshi wieder am Abliefern.
Gut, Yoshi und seine Rentnersprüche halt.
Aber Yoshi ist auch ein bisschen, also man muss auch sagen, seine Frau ist auch ein bisschen dämlich.
Ja.
Die hat ja schon diese Scheiße mit der Erde verkackt mit ihm.
Genau.
Und jetzt, und dann meint er, ich kenne dich doch, du verschenkst doch nur das Abgelaufene.
Ja. Und er sagt auch zu ihr, du hast ja so einen Ledermagen, dir macht das auch nichts aus, das zu essen, aber
genau,
allen
sie
anderen...
Sagt, ich habe es ja auch gekostet und bin ja auch nicht krank.
Ja,
genial. Und dann macht er einen super genialen Move.
Das stimmt.
Und schiebt die große Mülltonne direkt vor den ersten
Schritt. Vor das Küchenfenster, ja.
Und wirft alle ihre eingemachten Sachen da rein.
Na.
I love it.
Na.
Hab sofort so ein Marie Kondo-Vibe.
Ich finde es auch einen extrem guten Move. Sie ist halt so diese alte Generation, die nichts wegschmeißen kann und die, das ist doch noch gut und so. Und er so, nee, nix, es hört jetzt mal auf hier mit deinem
genau,
Sammelmist, Essenssammelmist.
Sonst kommst du noch ins Zuchthaus.
Genau. Irgendwie ganz coole Szene.
Die Benners übrigens, immer mit einem Fuß im Knast.
Das stimmt. Das sind eigentlich die kriminellste Familie in der Straße.
Total.
Auf jeden Fall klingelt dann irgendwann Benny bei denen und sagt, können Sie bitte hochkommen, mein Vater will Ihnen was sagen. Und die beiden irgendwie so, was will er uns denn jetzt sagen? Oh Gott, jetzt.
Ich habe mal kurz eine medizinische Frage.
Ja.
Salmonellen, Birnen können auch Salmonellen haben? Ich denke bei Salmonellen immer so an Eier und Hühnchen.
Ich glaube, grundsätzlich geht es auch bei Birnen wahrscheinlich. Also wenn die einfach,
so eine,
wenn die einfach vergammelt sind. Wenn die vergammelt sind, ist doch Salmonellen, glaube ich, immer, können überall, weiß ich jetzt nicht, aber da hoffe ich jetzt einfach mal, dass da einer von der Lindenstraße mal irgendwen gefragt hat, der das weiß.
Ja.
Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? So, und achso, ja, sie sollen hochkommen. Dann beide gehen hoch zum Beimers, beide so, scheiße, warum wollen die Beimers uns denn jetzt noch sehen? Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Und die Benners gehen hoch zum Beimers und die Beimers laden sie lachend in ihre Wohnung und sagen, gucken Sie mal, hier ist...
Erschießen Sie dann.
Hier ist der Chef von Hans, ich vergesse immer, wie der heißt, Herr Sowieso, der möchte Ihnen gerne was sagen, der möchte sich bei Ihnen entschuldigen. Und dann kommt die große Salmonellenauflösung, die so bescheuert ist, dass ich wirklich gedacht habe, das ist ja jetzt bitte nicht euer Ernst.
Jetzt 100 pro sind sie an die Stelle gekommen und dann gesagt, sag mal, habt ihr euch eigentlich überlegt, wie wir das auflösen? Ich dachte, du hast es gemacht.
Ja, es ist mega beknackt. Der Chef erklärt, dass sein Bruder, die alte Sau, sagt er irgendwie auch so, beschimpft irgendwie sein Bruder in Abwesenheit, der hat ein Fischrestaurant und da war er mit Beimer Essen, so betriebsausflugmäßig. Und da haben sie sich Salmonellen geholt, der Fisch war schlecht und haben die irgendwie an alle weitergegeben. Und dann sagen die so, ach ja, dann ist doch alles gut.
Ja, und Frau Benner sagt dann so ganz komisch formuliert halt, oh guck mal hier, das Kreuz, wir fahren gerade an einem großen, hell erleuchteten Betonkreuz vorbei.
Ja.
Frau Benner sagt dann, soll das also bedeuten, dass es gar nicht meine Birnen waren? Und daraufhin rastet dieser Chef komplett aus und sagt, wollen Sie mir etwa unterstellen, dass ich Firmengelder veruntreue, indem ich Leute zu meinem Bruder ins Restaurant schicke? Und dann sagt, wer hat das denn jetzt gesagt?
Super hart, überflüssiger Jähzorn-Move vom Chef.
Ja.
Ich glaube, das sollte neu gezeigt werden, dass der Chef so aufbrausend ist. Aber es war irgendwie so out of the box und out of the
Mutter
blue.
Mutter Beimer beruhigt dann auch alle wieder.
Ja, also es war super, hat auch gar keinen Sinn gemacht. Völlig seltsame Reaktion. Aber gut, das vielleicht war es auch schlecht gespielt, das könnte auch der Lindenstraße mal passieren.
Ich glaube nicht, Nils. Wir haben es hier mit so Vollprofis zu tun. Die kannst du nachts um drei aufwecken, da spielen die dir einen Hamlet, da vergehen dir Augen und Ohren.
Oder ein Kotelett. So.
Dad-Joke. Gute Dad-Joke-Folge.
Und dann kommt aber noch das, dann haben wir aber noch eine Story, die wird voll kurz so vorgeshadowed. Sie ist auch super offensichtlich schon vorher. Es gibt so eine Szene, in der Gabi ins Krankenhaus geht, um Benno zu besuchen. Und dann steht sie vom Zimmer mit Benno und dann sieht sie ihn da liegen, wie er gerade irgendwie aus der Narkose langsam erwacht oder so. Und dann gibt sie einer Krankenschwester die Blumen, sagt, hier, geben Sie die ihm, sagen Sie ihm, die sind von Gabi, und rennt weg. Und dann weiß man eigentlich schon, okay, alles klar, jetzt kann eigentlich wirklich nur noch eine Sache kommen. Und dann sind wir zur letzten Szene in der...
Ich bin da nicht drauf gekommen.
Ne? Ich fand's echt so...
Ich habe auch überhaupt kein Interesse an dieser Serie.
Ich fand's da völlig offensichtlich. Wir sind dann zur letzten Szene in der WG und sind im Zimmer von... wie heißt sie?
Blond Robert Smith.
Ja, genau. Also Blond Robert Smith. Und ihrem Freund, dem Barpianisten, dem Kreuzfahrtpianisten. Und Gabi geht zu den beiden ins Zimmer und sagt, ja, ich will jetzt nicht alleine sein und so, kann ich ein bisschen mit euch abhängen. Und dann kommt eine quälend lange Szene, in der der Kreuzfahrtpianist erklärt, er sitzt gerade an einer geilen neuen Komposition und Gabi seine Komposition erklärt. Und das ist so, Blond Robert Smith geht auch kurz raus, kommt dann irgendwie wieder rein und so. Und das dauert alles so lang und es ist so hart bescheuert, weil irgendwie, weil diese, er hat so eine Komposition, er hat sich da was gedacht, er hat ein Thema komponiert.
Es geht um Musik.
Er hat ein Thema komponiert und deswegen heißt es auch Thema mit Variation. Deswegen heißt die Folge auch so, weil seine Komposition auch so heißt. Denn er spielt dann Variationen dieses Themas und dieses Thema taucht immer wieder auf. Und seiner Meinung nach so genial, dass man da gar nicht mit rechnet. Dass man denkt, man ist jetzt in einem ganz anderen Lied und dann taucht plötzlich das Thema wieder auf. Er sagt das immer so an. Der spielt Gabi vor, was er schon aufgenommen hat auf seinem Mehrspurrekorder.
Erklärt ja auch so ein bisschen die Finessen der Musikkomposition.
Genau, und dann hört man immer so dieses Stück und hört das so ein bisschen meandern und dann kommt wieder dieses sechstönige Thema und dann geht es irgendwie wieder weiter in eine andere Richtung und so. Es ist völlig beknackte, es ist auch eine Komposition, wo man sagen würde, wofür hat er das denn jetzt komponiert? Also es ist auch gar nicht klar, wie die Instrumentierung sein soll, ob das jetzt sozusagen nur sein Demo ist für sich oder ob er denkt, dass das schon die fertige Komposition ist, die quasi nur aus einer Synthesizer-Stimme besteht. Also es ist auch musikalisch gedacht völlig bescheuert, was er da macht. Und das hat mich richtig aufgeregt, weil es super lang war und so pseudo-schlauer Talk, Pseudo-Musiker-Talk, der aber für einen Musiker gar keinen Sinn gemacht hat, aber auch für einen Laien keinen Sinn gemacht hat. Also man hat versucht, da in so eine Zwischenzone zu kommen, weil man jetzt auch Gabi als so ein bisschen doof und bäuerlich darstellen wollte, die jetzt nicht checkt, um was es geht, aber sie hätte halt auch niemals checken können, um was es geht, weil das, was er da erzählt, totaler Bullshit war. Das musste jetzt mal raus, Maria.
Du, willkommen in meinem Lindenstraßen-Cook-Experience. Ich freue mich, dass du das jetzt wenigstens in einer Szene auch mal hattest.
Und... Blond Robert Smith hat eine coole Hose an, habe ich mir aufgeschrieben. Und es ist wirklich dieser Kompositionstalk vom Kreuzfahrtpianisten ist wirklich, wirklich schlimm.
Na, und er sagt dann auch am Ende irgendwie, kann das sein, dass du das gerade gar nicht verstehst, weil sie ist auch so, guckt so ins Leere.
Ja, geil, blickt ins Leere und dann kommt natürlich das große Reveal. Wer von euch hat es geahnt, als ich das gerade eben mit Benno erzählt habe, kann sich jetzt gerne selber auf die Schulter klopfen, denn was ist wohl die eine Sache, die Gabi so aus der Fassung gebracht hat, dass sie nicht mal Benno ins Gesicht gucken konnte und dass sie jetzt Gedanken verloren in der WG unbedingt mit jemand reden muss. Maria, willst du es sagen? Soll ich es sagen?
Auch gern du.
Gabi ist schwanger von Phil Segers.
Ich habe mir nur aufgeschrieben, in der Lindenstraße wurde gerade der Antichrist gezeugt.
Das ist also ja, der Cliffhanger.
Das ist der Cliffhanger. Und das ist übrigens auch für mich sowas, so ein typischer Kniff in Filmen, um Dramatik zu erzeugen. Irgendjemand wird von irgendwem geschwängert, von dem er nicht geschwängert werden wollte. Und da denke ich mir auch immer, liebe Leute, es ist, man kann Schwangerschaften verhindern. Aber so oft wie sie im Film passieren, hat man manchmal das Gefühl, es geht um russisch Roulette.
Na, Phil Segers ist aber nur wirklich, glaube ich, auch der Prototyp eines, hab keine Angst, ich zieh raus, Typen. Und Gabi ist ja so ein bisschen eine hohle Fritte, also deswegen finde ich das...
Vor allem, sie wollte ja auch mit ihm was Ernstes.
Ja, sie wollte mit ihm was Ernstes, genau. Sie hat sich da so ein bisschen reingesteigert. Das finde ich alles gar nicht so unwahrscheinlich, dass das genau so passiert ist. Es ist halt nur einfach für alle Beteiligten ein Albtraum. Für Gabi, für Benno, für Phil und für das Kind.
Und für mich.
Und für Maria. Insofern ist es eigentlich eine Lose-Lose-Lose-Situation, bei der wir noch gespannt sein dürfen, wie die wohl weitergeht und ausgeht.
Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen.
Wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft.
Wir haben es geschafft. Meine Eltern, unser erstes Live-Publikum,
na, das uns nicht zuhört,
sind völlig aus dem Häuschen. Es wurde geweint. Ja, es wurde gelacht.
Es wurde kurz rechts rangefahren.
Ich wurde kurz enterbt, wieder reingeerbt. Es war alles dabei.
Ja. Es ist der Wahnsinn. Wir fahren jetzt hier einfach weiter durch dieses sehr, sehr große Land.
Ja.
Und
es regnet, es ist dunkel. Meine Mutter ist die beste Autofahrerin der Welt.
Und wir hören euch wieder. Falls ihr Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne auf Twitter schreiben unter @wimaffwarweg.
Weil Wimaff schon weg war.
Da könnt ihr uns öffentlich loben, rügen, was auch immer. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr es ein bisschen persönlicher gerne gestalten möchtet, das per Mail machen an folgende E-Mail-Adresse:
wimaff@poolartists.de.
Wir lesen alles, aber wahrscheinlich erst, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen. Ansonsten war das jetzt sozusagen das Ende des normalen Wimaff-Jahres. Das war ja sozusagen das Finale,
stimmt,
des gängigen
das
Wimaff-Jahres.
Das normale Wimaff-Jahr schickt euch jetzt schon in 2020 rein.
Genau, denn ab jetzt heißt es wieder einmal Jahresend-Mayhem. Ab jetzt startet die noch krassere Aktion als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir alle Harry Potter Filme im Dezember geguckt. Das waren 7 Filme, wenn mich nicht alles täuscht. Sind es? Nee, 8 sind es, oder? Sind es nicht 7 Bücher und das letzte hat 2 Filme? Oder sind es 5 Bücher? Dann wären es aber nur 6 Filme. Maria?
Ich überlege gerade. Ich glaube, es waren 8 Filme und 7 Bücher.
Okay.
Oh, Papa zeigt uns 8 Filme.
Er zeigt 8 Finger. Filme. Es waren 8 Finger und.
Meine Eltern. Unser persönliches 7, Google.
7 Zauberer. 8 Filme. Dieses Jahr haben wir gesagt, 8 Filme, das ist ja Anfänger.
Das können ja auch Kinder.
Das kann ja jeder, das ist ja völlig lächerlich. Das macht ja auch jeder zweite Podcast irgendwie. Da wir aber hier bei Wimaff aus dem Innovationslab der deutschen Podcast-Szene kommen, müssen wir natürlich immer die Nase vorn haben, vorweggehen, Dinge möglich machen, die vorher nicht möglich schienen. Und haben deswegen beschlossen, wir machen den Star Trek Dezember und gucken alle Star Trek Filme, alle Star Trek Kinofilme. Das heißt nicht nur die klassischen Kinofilme, sondern auch die Neuverfilmungen. Aber alles sind halt nur die Kinofilme. Das sind aber summa summarum
13 Filme, die wir in einem Monat mit euch wegballern. Bisschen faken wir, wir fangen am 27. November schon an. Der zweite ist dann aber am 2. Dezember.
Das wird richtig krass. Wir haben dafür ein eigenes Hashtag, das dem einen oder anderen ein kleines Schmunzeln, ein kleines Lächeln im Gesicht bereitet. Völlig on purpose. Nämlich WimaffSTD. Wegen Wimaff Star Trek Dezember natürlich.
Natürlich.
Nicht, weil es bei uns juckt. Und ja, also wenn ihr uns zu dieser ganzen Aktion auch was schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne unter dem Hashtag tun. Wir freuen uns, wenn ihr da dabei seid. Das wird bedeuten aber auch, dass wir jetzt nicht nur wöchentlich kommen, sondern fast täglich im Dezember, damit das irgendwie alles zu schaffen ist. Wir haben auch auf Twitter und auf Instagram, glaube ich, schon so eine Liste an Daten, wann welche Folge kommt, im Dezember veröffentlicht. Da stehen noch nicht alle Gäste drauf, da stehen aber schon mal, wann alle Folgen kommen. Und ja, das wird nochmal richtig krass, das Ende dieses Jahres.
Wir werden extrem verschwitzt in die Weihnachtsfeiertage gehen.
Das stimmt. Wir freuen uns, dass ihr hier immer mit dabei seid, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns schreibt. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Dann geht es um den ersten Star Trek Film. Und in diesem Sinne wünsche ich uns noch eine gute Reise und euch noch eine gute Zeit.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude. beep, beep, beep.